Unser Thema heute Morgen, zweite Lebenshälfte, ist Neuland. Perspektive gewinnen. Kannst du mir da das Titelbild geben? Perspektive gewinnen, vorwärts leben. Probiere dich gerade ein bisschen auf dich zu konzentrieren. An was denkst du jetzt zuerst, wenn das Stichwort Alter gehört? Was hast du jetzt für ein Bild vor dir gehabt? Sag es einander, wenn ihr es gemerkt habt, dass ihr so ein bisschen, ja, redet ein bisschen miteinander. Was ist denn jetzt so reflexartig gerade in den Sinn gekommen? Vielleicht auch das Gefühl oder eine Situation oder Leute. Ist etwas von dem dabei gewesen? Machen wir eine statistische Umfrage. Wer ist nicht politisch, sondern statistisch, gell? Wer ist mehr links gewesen? Nehmen Sie Stichwort in den Sinn gekommen, das hier änder auf der linken Seite sind. Und die änder rechts, es gibt ja noch Sättig, wo der nichts in den Sinn kommt, das kann sein, als änder. Also, jetzt ist das so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen typisch, dass wir, wenn es ums Alter geht, schon änder die Sachen im Kopf haben, die dann weniger sind. Also, was etwas mindert. Unsere Vorstellung von einem guten Leben ist in aller Regel das Attribut, die Sachen, die man der Jugend zuschreibt. Nicht am Alter. Also wenn du richtig leben willst, dann hoffentlich viel Jugendlichkeit. Und wenn du mit 70 noch so aussiehst, dass die Leute denken, du bist etwa 5 oder 10 Jahre pensioniert, dann hast du irgendwie Glück gehabt. Also wenn die, oh, dann habe ich noch mehr vom Leben. Und wenn man möglichst viel kann von dem weiter aufnehmen kann, und dann hat man einfach, ja, dann ist man auf der Sonnenseite. Und wenn das anders ist, mit dem Alter verbinden wir oft eben Verletzlichkeit. Wir langsamer, wir kommen nicht mehr so ganz so schnell oder gar nicht mehr Sinn. Man muss fleissiger zum Doktor. Und man hat ja, das Geld, das man jetzt lang verdient hat, das braucht man jetzt für einen Arzt und für Kuren und solche Sachen. Also, du musst mit allem rechnen, wirklich. Aber auch mit dem Guten. Gestern habe ich mit einer Frau im Gespräch gewesen. Wir haben so einen Kurs gemacht, einen von unseren Kursen, den wir anbieten. So für Leute in der zweiten Lebenshälfte, die ist so um die 60, noch voll im Beruf drin, ihre Leitungsaufgabe, ihre sozialdiakonischen Institution und so. Und nachher hat sie so im Laufe vom Kurs, irgendwann haben wir mal darüber geredet, was hat er denn noch so für Fragen, für Themen? Hat sie gesagt, ich müsste irgendwie das Alter neu erfinden. Sie hat sich mit Widerstand, also sie hat sich, müssen gratulieren, sie hat sich beteiligt, ist an den Kurs gekommen, aber er hat gesagt, das mit dem Alter. Jetzt bin ich da über den Hocker reingefahren, zum Kurs, im Auto, laut Musik gehört, Lobpreismusik, schönes Wetter, sich gefreut am Leben, ich fühle mich wie 35. Was soll das mit dem Alter? Eigentlich wollte ich mich noch gar nicht damit beschäftigen, weil man eine Vorstellung hat, dass laute Musik nicht zum Alter passt, zum Beispiel. Oder dass, wenn man ausflippt, Fenster aufmacht und ein bisschen rassig rumfährt, dass das nichts mit dem Alter zu tun hat. Also mit so Vorstellungen vom Alter. Und es wehrt sich in ihr. Sie hat aus Vernunftgründen ist sie dabei gewesen, aber so richtig mit Emotionen und von Herzen nicht. Weil ihre Vorstellung vom Alter eben das anders ist. Man muss mit allem rechnen, aber auch mit dem Guten und eine Vorstellung entwickeln. Unsere Gesellschaft hilft uns nicht dabei. Die Anti-Age, all das, was man machen kann gegen das Alter. Und jetzt probiert man neuerdings, dass man das vielleicht ganz überwinden könnte, dass man dann stirbt. Teil sagen schon, es wäre eigentlich physisch möglich, heute, dass man so bis 180 könnte werden. Es gibt auch Leute, die lassen sich eingefrieren und hoffen, wenn man dann mal weiss, wie man das Leben kann ewig machen kann, dass man dann wieder aufgetaut wird und dann dabei ist. Da gibt es ganze Industrien, die sich um das kümmern, dass man nicht verblüht. Dass nicht körperlich, es ist oft eine körperliche Dimension, dass es nicht zu Ende geht, sondern dass es einfach weitergeht. Zwei Bibelstellen möchte ich so in den Raum stellen, ein bisschen ins Zentrum von diesem Thema. Die zweite Lebenshälfte ist Neuland, Perspektive gewinnen, vorwärts leben. Eines ist das 2. Korinther 4, 16. Der Paulus beschreibt dort in den Versen vorher, so ein bisschen, wie es geht, wie sie den Korinther, was sie alles müssen tragen, oft am Rand vom Leben, zwischen Leben und Tod und nicht wissen, wie sie rauskommen. Also ganz toughe Erfahrungen, auch ganz schöne Erfahrungen. Und dann sagt der Paulus dort, der Schatz, den Gott in unser Leben hineingelegt hat, das Licht, das, was er uns geschenkt hat, das ist ein Schatz in irdenen, in zerbrechlichen Gefäßen. Also es ist etwas, Gefäß, unser Leben passt eigentlich gar nicht zu dieser Herrlichkeit von dem, was uns Gott in unser Leben, in unser Herz hineingegeben hat. Und dann sagt er, aber wir erleben das alles, dass ihr euch am Dank an der Anbetung beteiligt von Gott. Weil er so gut ist, weil er uns das Leben schenkt und sich in all dem auch als verlässlich beweist. Und darum sagt er, darum werden wir nicht müde, wir können hier sagen, wir machen nicht schlapp. Also wir sind innerlich immer noch in Spannung, ja, Spannung, Erwartung. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, das, was man im Spiegel beobachten kann, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Das Geheimnis, wenn es grau wird äußerlich oder leer auf dem Kopf, wenn es langsam runzeln geht, wenn man nicht so schnell ist, wenn man einiges nicht mehr kann und so, das ist gar nicht das Entscheidende vom Leben. Das ist nicht der Fokus. Sondern der Fokus ist, wir haben einen anderen. Wir werden von Tag zu Tag erneuert, wie neu. Es gibt mal in den Klagelieder von Jeremia, der hat viel zu jammern gehabt, hat er mal gesagt, seine Gnade, seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Und eigentlich sagt der Paulus nichts anderes als, wir leben, wir trinken, wir essen jeden Morgen von dem und sind wieder frisch. Innerlich frisch, äußerlich, vielleicht müde. Vielleicht lahm, vielleicht krank, er hat ja auch seine Einschränkungen gehabt, aber innerlich eine neue Frische. Ich finde, dass erstens, er sagt nicht, machen das alle so, er sagt einfach, wir erleben das so, wir machen das so. Und dann sagt er nachher auch, wir schauen darum nicht auf sichtbar, also nicht nur in Spiegel, und nicht nur auf die Werbung, das hat es damals nicht gegeben, aber nicht nur auf das schöne präsentierte Leben von irgendwelchen Leuten oder so, sondern wir schauen auf das Unsichtbare. Weil das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Also wir haben einen inneren Blick, wo man dort hergeht, wo man auch nicht ins Leere tritt und irgendwann alles verkehrt und alles verliert. Das ist eine Haltungsfrage, eine Frage, wo man her schaut und wie man das, was man sieht, wo man weiss, wie man das gewichtet und in ein Verhältnis bringt zueinander. Wir machen nicht schlapp. Also wir können richtig, müssen richtig, es raspelt richtig das Leben. Es ist richtig schwierig und manchmal sind wir dem Tod nach. Und trotzdem machen wir nicht schlapp und er hat ja Niederlagen eingesteckt, hat auch viel Erfolg gehabt, aber hat auch Niederlagen eingesteckt. Wir werden nicht müde. Jetzt denk mal ein bisschen über die nachher, wie das ist mit deinem Glauben. Mit dir, jetzt haben wir schöne Lieder gesungen, auch das letzte Lied, eine schöne Einladung auch von Gott. Wie ist das, wenn du da so die Lieder hörst? Vielleicht kannst du mitsingen. Die schönen Worte machen wir jeden Sonntag wahrscheinlich. Schöne Worte hier, lesen schöne Bibeltexte. Es hat wunderbare, Gott ist gnädig, er liebt uns. Gebetsverheißungen und so weiter. Was löst das in dir noch aus? Nach meiner Beobachtung ist, wenn wir immer so schöne Worte brauchen und sich das nicht mit Leben füllt, mit Erfahrungen, wird es schnell zu Floskeln. Und das hängt dann zum Haus aus. Das schöne Gerät. Und je älter du wirst, desto mehr sind wir in Gefahr, unseren Glauben an unseren Erfahrungen anzupassen. Quasi, unser Glauben entspricht unserem Erfahrungshorizont. Wir erwarten, wir wissen etwa, was man erwarten kann, so nach 5, 6, 7 Jahrzehnten, wenn es ein paar Mal sicher gemacht hat. Gell? So, dann wissen wir etwa, was man erwarten kann, und sonst, jetzt muss man nicht gross darüber aus eine Erwartungen haben. Also man dampft sich so ein und wird sackennüchter und vermeidet alle Enttäuschungen, weil man keine Erwartungen mehr aufbaut. Da kann man sich auch ein bisschen selber schützen. Viele von uns, in unserer Generation, sind ziemlich ernüchtert. Sie haben sich vielleicht jahrelang, jahrzehntelang vielleicht sogar eingesetzt, auch in der Leitung der Gemeinde, in den Mitarbeitern der Gemeinde, haben viele Hoffnungen gehabt, haben viele Erwartungen gehabt, und ein Teil von denen hat sich nicht erfüllt. Und vielleicht hockt auch hier jetzt das eine und andere da und ist recht ernüchtert über die Vergeblichkeit von seinem Investment. Oder ein bisschen in der BWL-Sprache geredet, das Return von Investment, also das, was ich investiert habe, ist nicht als Erfolg zurückgekommen. Also, wer ist müde? Es gibt viele, ich gehöre so zu den Babyboomers, oder gerade der Kippe zur Pensionierung. Es gibt viele in diesem Alter, die sehr sich ernüchtert zurückziehen, aus dem aktiven Mitmachen in der Gemeinde, beteiligt sein und still werden, auch ein bisschen mehr privatisieren, die machen Urlaub in Dauerschleife. Oder also so ein bisschen, jetzt nicht mehr, jetzt sollen die anderen, es gibt ja da gute Sprüche, die Jüngeren sollen jetzt vertrauen wir denen das an und so. Aber manchmal ist also sehr viel Ernüchterung damit verbunden. Es hat schon damit zu tun, dass wir am falschen Ort oder die Sachen nicht angemessen gewichten. Und wo schauen wir denn eigentlich her? Also da müssten wir ein bisschen auf die Spur gehen beim Paulus, bei seinem Team. Und das miteinander lernen, dass wir innerlich auch mit 65, auch mit 70, auch mit 80 das innerlich frisch ist. Das merkst du im Fall. Das merkst du im Fall, ohne dass du etwas sagst. Ob da innerlich noch eine Leidenschaft ist, ob wir uns noch am Richtigen freuen und fürs Richtige leiden. Wenn du das Verhältnis verlierst, dann regst du dich plötzlich über Zeug auf, was sich gar nicht lohnt. Über Nebensächlichkeit, dass der Zug eine Minute zu spät kommt oder dass irgendjemand zu laute Musik macht oder über was auch immer. So. Denn man kann sich fürchterlich aufregen. Und wenn im Älterwerden, merke ich bei mir auch schon, die Haut von der Seele ein bisschen dünner wird, dann nimmt das noch zu, dass es Sachen aufregen und man es vielleicht ein bisschen weniger beherrschen. Das musst du einüben. Dass du nicht von dem, was du erlebst, müde wirst, sondern dass immer, jeden Tag, immer wieder neu dein Glauben, deine Erwartung an Gott, deine Beziehung zu Gott auch frisch wird und du gern lebst. In diesen Grenzen, die vielleicht tatsächlich enger werden, müssen nicht uns etwas in die Tasche lügen. Sondern es ist ja so, wir werden verletzlicher. Dass die meisten dann eben so mit, man sagt so, es geht so erste, zweite Lebenshälfte, das hast du sehr schön beschrieben. Und wir reden so ein bisschen von einem dritten Alter. Das ist so zwischen 55, 60 bis vielleicht 75, 80, das ist dort, wo man eigentlich noch fit ist, noch im Durchschnitt, gute Gesundheit hat, ihre Freiheit das Leben kann gestalten, wie man es vorher nie können hat, vielleicht vor dem Kindergarten, aber dort die Eltern doch noch ziemlich mitgeschwätzt. Und jetzt können wir plötzlich, müssen nicht mehr nach Zeit ist Geld funktionieren. Nicht alles, was man machen muss, orientieren. Wir können uns auf das konzentrieren, was uns wirklich wert ist, was wichtig ist. Und so. Also ein riesen Luxus haben unsere Eltern und unsere Grosseltern schon gar nicht gehabt. Und dann kommt das vierte Alter, das ist dort, da redet man davon, das ist dort, wo die alltagspraktischen Situationen ein bisschen oder immer mehr Unterstützung brauchst. So. Das gehört aus der zweiten Lebenshälfte. Ja, das ist dann, die geht dann halt bis 100 oder 120, je nachdem. So. Von Tag zu Tag erneuert. Also, manchmal ist man ein bisschen ratlos. Ja, wie denn? Wie sollte das gehen? Macht Sinn, wenn wir uns zusammentun und miteinander das lernen. Das zweite Lebenshälfte ist Neuland. Wenn man am Nord herkommt, wo man noch nie war, muss man es lernen. Dort zu leben und dich zu orientieren, ist ja logisch. Also, ein zweiter Text, ein bisschen weiter hinten im zweiten Korintherbrief von Paulus über das Rett, was Christus für uns gemacht hat, haben wir vorhin auch davon gesungen, dass Christus für uns gestorben ist, dass Gott sich versöhnt hat mit uns, also das weggenommen hat, was uns trennt von ihm. Wir können zu ihm kommen, wir zu ihm gehören und das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, steht dort unter anderem. Und im Vers 15 steht, Christus ist drum für uns gestorben und auferstanden, damit die leben, nicht mehr für sich selber leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Die Erlösung von Christus ist auch eine Erlösung von uns selber. Dass wir so quasi der Mittelpunkt vom Leben sind und von der Welt sind und sich alles muss für uns stimmig organisieren und für uns stimmig werden. Nein, vieles stimmt nicht, passt nicht zu uns und so. Aber dass wir wie befreit sind davon, immer nur an uns denken, ob es für uns stimmt. Das geht ja im Gottesdienst so. Ich habe nicht gehört, dass ihr denkt. Vorhin bin ich den Lieder. Ich kann mir gewisse Sachen vorstellen. Alles kann man vorstellen. Nicht um sich selber drehen, sondern für Christus. Das, was ihm möglicherweise und ziemlich sicher am Herzen liegt, seine Anliegen, seine Bitten, mich darum kümmern, dass seine Bitten erfüllt werden, nicht meine. Das ist so eine schöne Befreiung, wenn man nicht mehr muss um sich selber drehen. Und ich nehme jetzt an, es geht euch auch so, mit Leuten zusammen sein, wo sich alles innen anpasst und für sie stimmig werden, wo es um sie geht. Wo du kannst einen Satz sagen und sie nehmen Stichwort auf und reden wieder von sich. Und das geht 10-mal, 15-mal, 20-mal so. Die besuchst du nicht alle Wochen, gell? Also es ist einfach, es ist fürchterlich. Es ist wirklich schlimm. Leute, die um sich drehen, das ist kein Genuss. Es ist ungenießbar. Und Leute, die dir plötzlich zuhören können, die probieren zu verstehen, was dich bewegt, was dich beschäftigt, wenn du ihnen etwas erzählst, ist eine Riesenwohltat. Von dieser Befreiung redet Paulus im 2. Korintherbrief. Befreit davon, dass alles muss sein, wie es für mich stimmen sollte. Oder ich halte das Gejammer machen, wenn es nicht stimmt. So, die Lebenshälfte ist Neuland, es gibt ein paar Sachen zu lernen. Ich schaue aber bei meiner Mutter, die ist 95, im Pflegeheim. Mir ist schon klar, dass ich noch ein paar Sachen lernen muss. Jetzt bin ich noch voll, kann ich noch selber bestimmen und so. Schon nur der Schritt ins Pflegeheim, den sie gemacht hat. Ihr geht es eigentlich noch gut, gesundheitlich, Kopf, alles klar und so. Aber der Schritt ins Pflegeheim, die Selbstständigkeit, also die Türen nicht mehr abschliessen. Jemand klopft und kommt gerade rein. Medikamente nicht mehr selber? Nein. Es sind so Kleinigkeiten. Und der mit dem Rollator, der hat sie noch nicht geschafft. Also es gibt noch ein paar Sachen, die man dann muss lernen und sich darauf einlassen. Es hört nie auf. Lernen, es ist Neuland, man war noch nie der gewesen, also muss man sich probieren, zurechtzufinden. Auf was sollten wir uns konzentrieren? Da ist eigentlich viel Überzeugung drin, dahinter, wenn ich jetzt ein paar Stichworte sage dazu. Unsere Lebensphase, sagen jetzt so uns Babyboomer, die starken Jahrgänge oder einfach am Anfang dieser zweiten Lebenshälfte, dass wir mündig leben. Mündig ist eine schöne Selbstständigkeit. Nicht abhängig von den Meinungen der anderen, wo man seine Freiheit, die man hat, auch lebt, aber in einer schönen Abhängigkeit von Gott. Und auch in einer schönen Abhängigkeit und in einem schönen Miteinander von anderen Leuten. Im Glauben, was Jesus betrifft, aber ich glaube auch Beziehungen, das kann man auch nie ganz so trennen. Aber dass man wie gehalten ist. Menschen, die gehalten sind, die sich nicht von jedem... Jetzt kommt so eine Menge Wellen von katastrophalen Meldungen und wenn der Trump, weiß ja nicht, was er morgen macht und die uns reden dann wieder eine ganze Woche über ihn. Und all die Unsicherheiten, die fast ein bisschen strategische Verunsicherung, die man produziert im Moment, das beschäftigt wahrscheinlich uns alle irgendwie. Aber dass das uns nicht den Boden unter den Füßen wegzieht, sondern wir immer wieder Halt finden und gehalten sind in der Beziehung, in der, also in den Liedern schön gesungen, in der in Gott gehalten sein und darum können auch in relativer Gelassenheit im Leben stehen und auch mit Sachen lernen, umgehen, die nicht kommen wie gewünscht. Wo ich so Angst mache, ja, wir haben Befürchtungen. So, mündig. Nicht immer das Gefühl haben, wir sind im falschen Ort, wir müssen es anders machen, wir sind irgendwie letz, sondern bei Gott daheim gehalten. Eine schöne Mündigkeit. Epheser 4 redet mal sehr schön von dieser Reife. Immer näher am Herz von Gott und darum sehr viel freier im Leben. Dass man an unserem Leben Weisheit kann beobachten. Dass wir die Weisheit verkörpern. Weisheit würde zum Beispiel heissen, dass wir Fragen stellen, zum Wollen verstehen, dass wir mitdiskutieren, um neue Perspektiven zu gewinnen. Diskussionen führen nicht zum Gewinnen, sondern zum Verstehen, zum Perspektiven finden. Wer immer noch Diskussionen führt, zum Gewinnen am Schluss Recht hat, der hat noch nicht viel von Weisheit verstanden. Offenheit, offen für neue Erfahrungen, sich auf Neues einladen und nicht sagen, mit dem will ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Es gibt viel, zu viel. Wie viel weiß ich nicht, aber es gibt zu viel, wo dann irgendwann sagt, jetzt muss ich nicht mehr, jetzt muss ich mich nicht mehr mit all diesen neuen Zeugen, diesen Veränderungen auseinandersetzen, sondern ohne, ja, vielleicht auch eine humorvolle Offenheit für Sachen, die jetzt halt kommen und vielleicht neu sind und sich darauf einladen, probieren dabei zu sein. Lernbereitschaft wird ein Ausdruck von Weisheit sein, zu sagen, ja, ich muss halt immer noch lernen. Ich muss nichts beweisen, dass ich cool bin, dass ich alles kann, dass ich souverän alles über mir gehen. Das muss ich nicht. Wenn ich sage, ich bin am Lernen, ich werde jetzt pensioniert, jetzt muss ich lernen mit der, ich mache noch ein bisschen weiter, aber nur noch Teilzeit, also mit der Freiheit, die eigentlich da wäre. Ich bin so ein Leistungsmensch und so ergebnisorientiert. Ich habe mir jetzt werde ich dann wirklich pensioniert. Ich habe mir jetzt bis nächsten Sommer mal eine Lernzeit verschrieben und gesagt, ich würde es lernen, mit dem umgehen. Ich weiß nicht, was mit mir macht. Wenn ich plötzlich einen Monat lang vielleicht kaum Termine habe, irgendwo gefragt bin, niemand mir anruft und etwas will von mir. Ich weiß schon, dass da ein paar Themen auf mich zukommen. Ich muss es lernen. Ich weiß nicht. Also, ich weiß, dass ich es ja noch nicht kann, weil ich es noch nicht hatte. Mal während Corona hatte ich mal so eine Phase. Dann war es eine Krise. Dass ich Wichtiges und Nebensächliches unterscheiden kann und mich als Wichtige halten. Das wäre auch Weisheit. Dass ich die Freiheit habe, mich über das Wichtige zu ärgern und das Nebensächliche zu lassen. Dass ich vorausschaue, nach vorne lebe und nicht nach hinten. Darum auch das Stichwort Vorwärtsleben. Du kennst garantiert auch Leute, die hinter sich leben. Wenn das, wo du die meiste Freude und Leidenschaft drin hast, schon vorbei ist, dann lebst du hinter sich. Und das passiert im Alter, plötzlich redet man von all den Erfahrungen, die man hat, oder vielleicht Erfolg, die man hatte, ja, vielleicht auch von den schwierigen Geschichten, das kann auch sein. Aber es gibt Leute, die leben sehr hinter sich, unversöhnt hinter sich, verbittert vielleicht, oder in dem, was war und nicht nach vorne, also ein bisschen mit dem Rücken zur Zukunft. Du musst Perspektiven entwickeln. Was kommt denn noch? Also jetzt eben nicht nur das Pflegeheim und nicht nur der Rollator und nicht nur der Arzt und noch der Spezialist und weiss was aus, sondern da kommt noch mehr. Und das sich vorzustellen, was Gott uns verheißt, es geht über den Friedhof raus. Und wenn du keine Perspektive hast, dann kannst du eigentlich schlecht vorwärts leben. Aber Leute, die vorwärts leben, sind Wohltat. Und Leute, die hinter sich leben, nicht so lange. Es wird dann ein bisschen schwierig. Unsere Aufgabe wäre, es gibt so ein Stichwort in der Altersforschung oder überhaupt der gesellschaftlichen Entwicklung, Stichwort Generativität. Das heisst, hier ist es ein bisschen ganz kurz definiert, dass wir wie nicht nur für uns leben, das wäre jetzt 2. Korinther 5,15 auch, sondern dass wir Verantwortung übernehmen, nicht, dass wir der nachfolgenden Generation sagen, wie sie es machen müssen, sondern dass wir unsere Erfahrung, unsere Kompetenz, unsere Ressourcen, unsere Möglichkeiten, unseren Horizont, dass wir ihnen den zur Verfügung stellen, damit sie Raum finden zum Leben und Mut, um das Leben anzupacken und Verantwortung zu übernehmen. Also eine Verantwortlichkeit, Fürsorge, Engagement für die nachkommenden Generationen. Im frommen Bereich sagen wir, vielleicht reden wir von geistlicher Elternschaft, aber es ist mehr, als um sich um den Glauben zu kümmern und euren Glauben zu investieren von nachkommenden Generationen, sondern es ist eigentlich das ganze Leben, was es meint. Es gibt, ich habe in der Pascoline Berigello in einem Buch, Own Your Age heisst das, ist aber deutsch, wo sagt, mach dein Leben, dein Alter dir zur Eigen und gestalte. Und erfülle nicht einfach die Erwartungen von der Gesellschaft, was Alter ist, sondern gestalte dein Leben, mach es dir selber zur Eigen. Da hat sie den Pierre Teilhard de Chardin zitiert. Das ist nicht einer von unserer Blutgruppe, der wäre jetzt nicht hier im Gottesdienst. Er ist ein Jesuit und insofern, ich hoffe, ihr könnt ihn gleich zuhören. Ich glaube, er sagt etwas sehr Entscheidendes. Die Zukunft liegt in den Händen von denen, wo der kommenden Generation triftige Gründe geben, zu leben und zu hoffen. wenn du so halb im Kopf hast, ja, jetzt bin ich dahinter raus. Und keine Bedeutung, muss der ruhig sein, zufrieden sein. Und ja, keine Bedeutung mehr, dann bist du falsch gewickelt. So wie du lebst, die anderen schauen dich an. Unsere Vorstellungen vom Leben, vom Alter haben wir auch von denen, die wir angeschaut haben. Und in der Regel wird man zu dem, was man anschaut. Also unser Leben, das meiste lernen wir durch Nachahmung. Also wenn wir dort nicht Gegensteuer geben und bewusste Entscheidungen treffen, dann machen wir am Schluss, sagen wir, jetzt habe ich es doch gleich gemacht wie meine Eltern. Das habe ich gar nicht wollen. Du musst Vorstellungen gewinnen. Und schau mal seine Jahrgänge an, seine Lebenszeit. Er hat beide Weltkriege erlebt mit fürchterlichen, also zig Millionen Toten im Ersten Weltkrieg. Die ganze Wüste, Vernichtung von halb Europa im Zweiten Weltkrieg. Und sagt, die Zukunft liegt in den Händen von denen, die der kommenden Generation griffige Gründe haben, zu leben und zu hoffen. Wenn von dir und von mir und von unserem Miteinander etwas ausgeht, das den nächsten, den anderen Generationen Mut gibt, das Leben anzupacken, zu hoffen, dass es eine Zukunft gibt, sogar sich zu freuen, alt zu werden. Das wäre jetzt ganz cool, gell? Also wenn das von uns würde ausgehen und ausgeht, dann haben wir einen wichtigen Beitrag. Jetzt ist es so, nach meiner Wahrnehmung, und es gibt viele Leute, die mir zustimmen, gehören wir unsere Zugehörigkeit zur Gemeinde, dass wir richtig dazugehören, durch die meisten von uns sich innerlich vergewissern durch Mitschaffen. Durch ihren Beitrag, den sie leisten. Und wenn man, ich habe das oft erlebt, die Leute, die dann aus beruflichen Gründen oder familiären Gründen nicht so können, sich engagieren können, haben sich auch nicht so recht zugehörig gefühlt. Und vielleicht haben wir die letzten Jahrzehnte, das sage ich sehr selbstkritisch, haben wir mehr Leute in die Leute als Mitarbeiter investiert, als in die Leute, die Jesus nachfolgen. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich, aber... Und wenn die Arbeit fertig ist, ist dann auch die Leidenschaft fertig. Also ist halt auch Pensionierung. Wenn wir in die Leute investieren, damit es gibt eine Zukunft, es gibt eine Hoffnung und was ansteckend ist, dann haben wir einen wichtigen Beitrag. Und wenn wir eben nicht mehr leisten, einmal habe ich mit einem Lehrer-Ehepaar geredet, die haben sich in der Gemeinde unglaublich engagiert und an ihrer Pensionierung haben sie Ehekurs gemacht, und also richtig zwei coole. Und vor allem sie, so, gell? Und jetzt haben sie aufgehört, weil sie einfach kräftemässig nicht mehr gehen. Erst in so einem Nachmittag, wo eher Leute in der zweiten Lebenshälfte dabei waren. Und dann habe ich mit ihr so nachher ein bisschen geredet und gefragt, wie es ihnen geht und so. Und dann hat sie erst gemerkt, der Stress geht so fast allen Bohrenlöcher aus bei ihr, dass sie nur da ist und nichts mehr machen kann. Also sie hat in dem, dass sie da ist, keinen Wert gesehen. Sie sagt, ich weiß auch gar nicht, was ich da mache, weil sie nichts macht. Sie ist nicht Referentin, sie tut nicht organisieren, sie macht nicht zu viel, sie tut nicht abwäschen, sondern ist einfach da. Das ist, wer so auf Leistung aus war, der muss es halt lernen. Durch seine Präsenz eine Wirkung hat und seine Präsenz anderen Vertrauen gibt, Wertschätzung, ohne dass man etwas sagt. Dass du da bist, vielleicht auch eingeschränkt, kräftemäßig eingeschränkt, vielleicht sogar gebrechlich, hat eine Bedeutung. Diese Woche haben wir jemanden beerdigt in der Gemeinde, der ist jünger als ich, an einem Hirntumor gestorben ist. Vor 11 Monaten Diagnose und jetzt ist er bereits gestorben. Ich bin so dankbar, dass sie immer wieder in die Gemeinde gekommen sind, auch dann, wo das Cortison und all das sein Äußeres sehr verändert hat. Und dann, gell, schämen und auch die Leute sehen und reden vielleicht darüber und so, dass sie wie der Gemeinde noch Anteil gegeben hat an ihrem Weg. Ich merke, bei unseren Jungen zum Beispiel, hat ein super Gespräch ausgelöst. Und sie haben Anteil genommen und dass sie Themen in ihrem Leben, in ihrem Herz auftaucht, die sonst nicht auftaucht wären. Durch das, dass man teilt, auch was man hat und was einem fehlt. Dies Dasein ist wichtig. Da könnte man viel mehr dazu sagen. Also, Neuland heisst lernen. Was willst du lernen? Das solltest du dir überlegen. Oder vielleicht auch, was musst du lernen? Da müsst ihr die anderen fragen, die können dir das ziemlich schnell sagen. Zum Beispiel, wie kann ich mit der Bibel leben? Jetzt hast du vielleicht jahrelang, jahrzehntelang stille Zeit gemacht. Du machst es, weil man es macht. Es sagt dir nichts. Es hat sich irgendwie jetzt totgelaufen. Jetzt, vielleicht musst du anders Bibel lesen. Jetzt, in einer anderen Lebensphase. Wie kannst du Bibel lesen, dass das wieder lebendig wird? Dass sie eine Bedeutung hat in deinem Leben? Deine Meinungen bilden. Das ist aber eine Frage, die nicht nur du hast. Die haben garantiert noch etliche andere, die schon lange fromm sind. Umgehen mit Enttäuschungen. In meinem Leben hat es einige Enttäuschungen gegeben. Sachen, die nicht gelungen sind. Menschen haben mich enttäuscht. Dann manchmal habe ich mich versäckelt gefühlt. Also, ich sage es jetzt gerade, wie es in meinem Herz dann klingt und so. Es ist manchmal nicht schön gewesen. Wirklich nicht schön. Sachen, die ich mir investiert habe und es ist nicht gelungen. Vergeblichkeit. Niederlagen. Misserfolg. Wie gehen wir mit Enttäuschungen um, dass wir nicht an denen bleiben hängen, sondern können vorwärts leben, dass wir frei. Wie lassen wir solche schwierige Erfahrungen, kleine und grosse, wie lassen wir die hinter uns, damit wir wieder frei sind? Wie macht man das? Und es gibt ja manchmal unter uns Frommen schon auch Leute, die ihre alten, schwierigen Geschichten heute noch brühwarm erzählen können, als wäre sie gestern passiert. Das stimmt etwas nicht. Schlechte Gewohnheiten ersetzen, die gibt es übrigens in der zweiten Lebenshälfte. Wir sich ein bisschen beraten, finanziell. Meine Frau hat lange nicht gearbeitet, haben wir noch nicht so gewusst, gibt es jetzt irgendeine Falle, wo wir reinkommen könnten, wie müssen wir es machen, mit der Pensionskasse und so. Das nicht, wenn ich jetzt doch, meine Frau ist zwar krank, die Wahrscheinlichkeit, dass sie zuerst stirbt, ist gross, aber vielleicht ist es umgekehrt, das wissen wir ja nicht. Dass nicht dann plötzlich eine ganz schlimme Situation entsteht. Dann müssen wir uns beraten. Und dann bekommst du so Tabellen, gell, die sagen, wie alt du werden. Dann musst du entscheiden, ob du jetzt 86 oder 95 wirst, wie lange das Geld muss länger. Dann muss man das irgendwie verteilen, was man da angespart hat und so. Und plötzlich wird es so ganz kleinteilig und so. Und ein bisschen habe ich gemerkt, wie man gitzig werden könnte. Dass es einem Sorgen macht, dass es vielleicht nicht reicht und dann überall Bremse anzieht. Dann musst du vielleicht Grosszügigkeit wieder lernen. Nicht nur Barmherzigkeit, sondern auch Grosszügigkeit zu teilen, was du hast. Dass einem das nicht einfällt. Die Sorge um das, ob man in 20 Jahren noch genug hat. Dann tue ich vielleicht mit anderen zusammen. Mit Social Media, Internet, mit diesen Sachen umgehen, KI, wo jetzt, das wird unser Leben massiv verändern. Vergebung, Versöhnung, das habe ich schon ein bisschen angedeutet. Oh, wo ist meine Verantwortung? Wo sind die Grenzen dafür? Die respektieren. Ich bin nicht für alles verantwortlich. Das ist eines von meinen Themen. Wie könnte ich geistlich, wie könnte ich die nachfolgenden Generationen, wie könnte ich sie unterstützen, dass der Segen, den Gott mir geschenkt hat, auch bei ihnen weitergeht und kann teilen. Wie könnte ich das machen? Viele würden das gerne, finden das eigentlich eine gute Idee, wissen aber nicht wie. Also muss man es irgendwie lernen und dann gibt es vielleicht noch viele andere Themen. Ich habe jetzt einfach ein paar aufgezählt. Vielleicht ist es ein oder andere drunter, wo du denkst. Mein Rat und meine grosse Überzeugung ist, das kannst du nicht alleine. Oder einiges kannst du alleine, aber eigentlich wäre es sinnvoll, wenn wir schon zusammen glauben, zusammen unterwegs sind, zusammen gemeint sind, dass wir uns vielleicht ein paar zusammen, die das gleiche Thema haben, wie uns zusammentun, um es zusammen zu lernen. Nicht den Profi einladen und sagen, sag uns, wie es geht, dann mach so, hey, wir sind in der Schule, gell? Das ist jetzt nicht mehr dran. Sondern sagen, komm, jetzt tun wir uns zusammen und machen wir uns, wollen es lernen. Dann machen wir Fehler, es misslingt, das geht nicht. Aber wir wollen es lernen. Wir wollen es einfach lernen, wie lange es geht und so, das sehen wir dann noch. Aber wir wollen es zusammen lernen, damit das eine Wirklichkeit wird im eigenen Leben. Die Grundhaltung vom Lernen, das hoffentlich gehört das auch zur zweiten Lebenshälfte und denken wir nicht nur die Schulzeit, das erste Lebens, also die erste Lebensphase oder so. Und man kann sich mit Gleichaltrigen zusammentun, also der mit dem gitzig werden und kleinlich wegen dem Geld. Das ist jetzt mit denen, die so pensioniert werden oder gerade davor sind, das wäre jetzt sicher etwas für die Lebensphase. Andere Sachen, die haben alle. Die haben alle. Wenn dir die Sachen nicht gelingen, wenn du abgelehnt wirst, wenn du Enttäuschungen erlebst, das hast du auch in jungen Jahren. Also da gibt es quer durch unsere Generationen durch, ist das eine Herausforderung, mit Enttäuschungen, mit Sachen, die nicht gelingen, umzugehen. Da könnte man es eigentlich auch mit anderen zusammentun, die schon älter sind oder noch viel jünger sind. Nicht zu gross, so 4, 5, 6 und sagen, komm, wir probieren es zusammen zu lernen. Ich finde es eine Wohltat, mit Leuten unterwegs zu sein, die diese Haltung haben und sagen, ich will es noch lernen. auf die Zeit. Man muss nicht ewig dann. Also manchmal ist ja bei uns der fromme Kreis auch ein bisschen, wenn man irgendwo reinkommt und in die Mitarbeit, weißt du nicht, mit rauskommst, also gehst du nicht rein. Also so, dass irgendwie sich zeitlich beschränken und sagen, komm, wir machen das mal 3 Monate und dann hören wir wieder auf, schauen wir, wo wir sind und entscheiden, ob es weitergeht oder ob wir aufhören. Zum Schluss 2 Zitate von Martin Buber, ein jüdischer Religionsphilosoph. Er hat viel darüber geschrieben, über Identität und wie wir unsere Identität, unsere Bedeutung, unseren Wert finden und sagt, das hat ganz, wir werden es nicht alleine finden, sondern in der Begegnung mit dem Nächsten. In der Beziehung, in der Begegnung erfahren wir, wer wir sind. Und das betrifft auch Beziehung zu Gott. Aber es sind beide Dimensionen. Wer hat gesagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Es ist nicht Kompetenz, es ist nicht Konzept, es ist nicht ein Trick, es ist nicht eine Technik. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und jetzt gibt es sogar in der Altersforschung, die probiert herauszufinden, was bewährt sich denn in den späteren Lebensjahren, was braucht es, damit das Leben gelingt, damit es ein gutes Leben ist. Jetzt ist eben nicht einfach perfekte Gesundheit in der Jugendlichkeit oder so. Ein entscheidender Faktor ist Verbundenheit. Verbunden sein mit anderen Menschen. Der Andreas Reckwitz, ein deutscher Soziologe in Berlin, lehrt er, hat ein Buch geschrieben, Verlust, das Grundproblem der Moderne. Andere Soziologen sagen es ähnlich, wir können mit wenigen nicht umgehen. Weil unsere Generation, es ist immer mehr geworden, also mehr so eine man muss sich noch ein bisschen anstrengen, mich alles lösen. Das ist unsere Grunderfahrung der letzten Jahrzehnte. Und er sagt, auch sagen mit, zusammen mit anderen, wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Wir haben unsere Gesellschaft, unsere Welt, kein Bild von der Zukunft, wie es wird. Es ist chaotisch und es ist ein Durcheinander. Da gibt es Abbrüche von Vorstellungen. Wir haben keine gemeinsame Orientierung. Früher hat man sich tatsächlich fast rund um den Globus, nicht ganz, aber fast rund um den Globus, in Europa sowieso, an der Bibel orientiert, am Christentum, an den christlichen Werten, dem, was Gott sagt. Das ist die gemeinsame Orientierung. Die ist längst weg. Die gibt es nicht mehr. Wir wissen nicht, wie die Zukunft wird, haben schon gar nicht die gleichen Überzeugungen. Aber die Soziologen, nicht Theologen, die Soziologen sagen, es ist entscheidender, dass du weißt, wir packen es zusammen an und bin mit anderen verbündet, damit wir das anpacken, was kommt, als dass wir wissen, wie es kommt. Also, Begegnungen wagen, seine Bedürftigkeit teilen, sich verbünden, zum Guten verbünden. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und das finde ich auch schön. Alt sein ist eine herrliche Sache, wenn man nicht verlernt hat, was Anfang heisst. Es gibt keinen Grund, hinter sich zu leben. Lasst uns vorne zu leben und Perspektiven gewinnen. Es wird, ohne dass wir gross darüber reden, für andere ansteckend sein. Und sie werden sich uns vermutlich anschließen, wenn sie es sehen. So viel zu dem Thema.